Das passt doch zum heutigen Wetter, Spuren im Nebel. Ich habe zu der Eva gesagt, also die Predigt, die passt jetzt mal zum Wetter. Obwohl, neblig ist ja bei uns jetzt nicht gerade so. Ich tue zum Anfang der Predigt beten. Vater im Himmel, im Namen von Jesus Christus sagen wir dir Danke, dass wir das Wort Gottes dürfen haben, dass wir die Bibel dürfen haben, dass wir darin dürfen forschen und dass du, Vater im Himmel, über allem stehst, uns leiten und führen tust. Und wir bitten dich, dass du jetzt durch den Geist Gottes zu unseren Herzen redest, uns Verständnis für dein Wort schenkst, ja, dass wir deine Wahrheit dürfen erkennen und deine Wahrheit macht frei. Amen. Spuren im Nebel. Ja, ich finde, wir sind so ein bisschen in einem Nebel. Und zwar auf jeden Fall in politischer Hinsicht. Ich habe vorhin noch ein bisschen mit dem Hans-Peter geredet. Dem Hans-Peter geht es ähnlich wie mir. Ja, wenn man so die Nachrichten liest oder lost, dann fragt man sich schon, wow, was passiert denn da alles? America First schüttelt die ganze Welt durcheinander. Die NATO-Verbündeten müssen unabhängig werden. Das tun wir so ein bisschen als Schweiz. Das passiert so ein bisschen um uns herum. Aber bei uns, ja, tut man auch darüber diskutieren. Staaten, die 2% von ihrem Bruttoinlandprodukt für die Rüstung ausgeben, die denken, jetzt sind sie gut dran. Aufteilung von Staaten in Atommächte, wie zum Beispiel Russland, USA, China und andere. Und in Ländern, die unter ferner Liefen eben laufen. Die haben keine Atombomben, sind keine Atommächte. Und das wird über kurz oder lang, das kann man sich an einer Hand abzählen, dazu führen, dass die Länder wieder nach Atombomben werden streben. Nicht nur der Iran, sondern auch viele andere. Und wer weiß, sind wir wieder so weit, dass man sich überlegt, gibt es vielleicht irgendwann so einen Verrückten, der wirklich Atomwaffen einsetzt und eine Kettenreaktion in Gang setzt. Im Wörtlichen wie im übertreiten Sinn. Und die Atompilz, die erinnert mich an eine Endzeitprophetie. Ja, so weit, so schön im Nebel. Politischer Nebel. Vielleicht bist ja du auch in einem Nebel. Oder manchmal sind wir ja selber in einem Nebel. Also mir geht es zum Beispiel so, wenn ich den Autoschlüssel würde, gerade nicht mehr finden, dann bin ich definitiv im Nebel. Das ist etwas, was ich nicht haben kann. Etwas, was ich nicht finde. Oh, das treibt mich um. Und das freut mich immer wieder, wieso sind es manchmal so kleine Sachen, die so eine grosse Wirkung auf mich haben können. Ich bin scheinbar einfach so gestrickt. Ja, manchmal gibt es ja sonst Sachen, die wir in unserer Familie, in unserer Verwandtschaft eben erleben, wo wir auch merken, oh, jetzt bin ich im Nebel. Und wenn dann das Lebensgefühl vom politischen Nebel noch zusammenkommt mit dem persönlichen Nebel, dann ist man tatsächlich einfach im Nebel. Ja, und wie fühlt man sich im Nebel? Ich habe mir überlegt, es gibt ja, wenn man Auto fahren tut, manchmal so richtig eine Nebelbank. Und das ist ja sehr, sehr gefährlich. Weil das ist quasi wie eine Wand, wo man als Autofahrer reinfährt und plötzlich siehst du einfach nichts mehr. Und da gibt es manchmal auf der Autobahn so Massenkarambolagen, ja, weil sie einfach, weil die Autos in einen Nebel reinfahren und die Polizei sagt, wir sollen dann einfach ein bisschen vom Gas weggehen, aber auf keinen Fall einfach bremsen. Weil die Hinteren wissen ja nicht, die fahren dann auch in die Nebelwand rein und die wissen ja nicht, dass der Vorder einfach eine Vollbremse macht. Und weil das eben so wie der natürliche Trieb ist, einfach auf die Bremse gehen, weil man jetzt nichts mehr sieht, gibt es eben auch so Massenkarambolagen wegen so einer Nebelwand. Jetzt, was macht man, wenn man als Skitouren Wanderer oder Bergwanderer plötzlich vor sich eine Nebelwand sieht. Und man muss weitergehen. Man geht in den Nebel hinein und denkt, wow, und was jetzt? Das ist lebensgefährlich. Da verliert man die Orientierung. Und ich habe mir überlegt, was würde ich machen, wenn ich jetzt einfach gerade, also da fällt gerade der Nebel an, ich gehe gerade so rein und ich sehe da vorne nichts mehr. Verliere die Orientierung, was würde ich machen? Also was ich will machen, ich will mich zurück umkehren und schauen, von wo komme ich eigentlich? Und wenn die Spuren so sind, dann würde ich mal davon ausgehen, dass die Spuren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich so weitergehen. Muss nicht sein, oder? Aber könnte. Wenn natürlich der Nebel einfach da ist und man sitzt mit dem Nebel, noch besser ist natürlich, wenn man weiss, wodurch es geht. Wenn man so Spuren hat, die man Schritt für Schritt nachfolgen kann. Und so eine Spur sind zum Beispiel Prophetien, die man in der Bibel haben. Eben wenn wir Angst haben vor Atompilzen, dann lohnt es sich, die biblischen Prophetien anzuschauen und zu merken, aha, es könnte tatsächlich mal Atompilze geben, so von der Beschreibung her, aber das ist nicht das Ende, sondern das ist der Anfang von der neuen Welt, weil dann kommt Jesus Christus wieder und er wird eine neue Welt, eine ewig gerechte Welt bringen. Also, wenn wir uns im Nebel orientieren wollen, dann brauchen wir Spuren, die uns zeigen, woher wir kommen und wohin das wir gehen. Und dann können wir viel besser navigieren. Und ich glaube, wegen dem ist es auch im Mensch drin, dass er sich fragt, woher komme ich eigentlich? Das ist wie ein Trieb im Mensch drin. Darum auch die Genealogie-Forscher, die wir bei der Verwandtschaft haben, es irgendwo durch nachzuvollziehen, ja, von wo kommen wir denn eigentlich? Weil das sind Spuren von der Vergangenheit, die einem Hinweise geben können auf die Gegenwart und vielleicht sogar auf die Zukunft. Ich habe Spuren angeschaut in der Bibel über die Zukunft und bin dann auf die Spuren von der Vergangenheit gegangen. Und als ich mich mit den Spuren von der Vergangenheit befasst habe, habe ich gemerkt, beides hat ja einer Predigt nicht Platz. Und darum überspringe ich jetzt die Spuren von der Zukunft und ich gehe zu den Spuren von der Vergangenheit. Das ist auch ein Thema, das man wahrscheinlich in den Predigten ein bisschen weniger gehört hat. Römer 8, 28 bis 30. Das ist in dem Kapitel, wo der Paulus in Römer 8, 18 schreibt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also der Paulus hat die Zukunft, was eben kommt, also die Spuren von der Zukunft durchaus präsent gehabt. Aber er hat eben auch die Spuren von der Vergangenheit durchaus präsent gehabt. Und die fängt an mit Römer 8, 28. Das ist ja eine Bibelstelle, die die meisten von uns gut werden kennen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das lohnt sich, den Bibelvers auswendig zu kennen. Es lohnt sich aber auch, den Bibelvers im Zusammenhang zu lesen. Weil es geht dann weiter. Also hat alles mit Liebe zu tun. Und der Bibelvers geht weiter, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und da kann man sich fragen, ja, okay, nach seinem Vorsatz, was heisst denn das? Und wenn man sich fragt, was das heisst, bringt der Paulus eine Erklärung. Denn, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Jetzt denken Sie vielleicht, okay, ich habe jetzt zwar die Erklärung gelesen, aber ich verstehe ungefähr so viel wie Bahnhof. Dann darf ich eine Warnung geben, dass du bist sicher nicht der Einzige, der einfach den Bahnhof versteht. Es ist tatsächlich ein schwieriger Vers. Und es ist irgendwie noch speziell oder interessant oder lustig, dass Römer 8,28, wo wir so gut kennen, eigentlich im Zusammenhang steht mit Versen, die recht schwierig sind zum Verstehen. Aber ich denke, man kann sie tatsächlich verstehen. Es ist eigentlich so eine Reihe. Heute das als neues Gerät, das alte mit dem Laser, das ist ja jetzt verboten, also jetzt habe ich ein neues. Das ist doch wunderbar. So ein neuer Pointer. Den die er vorher erkannt hat, vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Also das ist so eine ganze Reihe eigentlich an Sachen, die Gott vollbracht hat. Das ist immer alles, was Gott da hat. Gott hat also dich vorher erkannt, vorher bestimmt, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Und das hat er angefangen vor Grundlegung der Welt. Er hat dich vor Grundlegung der Welt vorher erkannt und vorher bestimmt. Jetzt denkst du vielleicht, ha, das geht doch gar nicht. Da muss ich einen Schriftbeweis bringen, und das wäre zum Beispiel Epheser 1, 3 bis 6. Da schreibt der Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in Jesus Christus. Also, da ist tatsächlich, Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt. Jetzt gehen wir wieder zu unserem schwierigen Vers. Also, vorher erkannt und vorher bestimmt vor Grundlegung der Welt. Das ist wirklich nicht einfach zum Verstehen. Und der Galvin, Johannes Galvin, hat aufgrund von diesem Vers und anderen doppelte Prädestination formuliert in der Theologie. Das ist ziemlich herausfordernde Lehre, dass nämlich quasi Gott schon vor Grundlegung der Welt wie vorherbestimmt hat, quasi wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Und das gibt ziemlich ein schreckliches Gottesbild. Und man kann das auch anders verstehen, und ich glaube, die meisten Theologen heutzutage verstehen es anders, und ich auch, dass eben Gott vorher erkannt hat, das heisst, Gott hat vorher gewusst, wie unser Herz tickt. Und das werde ich euch jetzt grafisch probieren aufzuzeigen. Und zuerst gebe ich noch ein Wort der Ermutigung. Das ist tatsächlich alles schwierig zu verstehen. Und im Psalm 139, den wir ja alle gut kennen, auch dort gibt es eben so Verse, die gar nicht so herausfordernd sind. Da schreibt doch David tatsächlich, und in dein Buch waren sie, also die Tage, alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Gott weiß eben, was kommt. Und darum gibt es auch eine Offenbarung. Darum dürfen wir auch die Hoffnung haben, weil Gott weiß, was kommt. Er ist allwissend. Und dann, über das aber, sagt dann der David, oder wahrscheinlich singt es, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott. Also wenn man über das Vorherwissen Gottes nachdenkt, dann kommt man wirklich zu dem Ausruf. Wie schwer ist doch das zu verstehen. Und gleich probieren wir es doch jetzt. Also jetzt kommt Nahrung für mündige Christen. Vergangenheit und Zukunft sind beide in der Ewigkeit verankert. Vergangenheit, das ist in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt, ist Ewigkeit gewesen, ist Gott gewesen. Und Zukunft ist die neue Welt und da ist auch wieder Ewigkeit und da ist Gott. Und Gott ist natürlich auch in der Gegenwart, aber Gegenwart ist eigentlich etwas Provisorisches, von der Bibel her gesehen. Das ist ein Zustand, der nicht ewig so wird bestehen. So ist provisorisch und Gegenwart bedeutet auch geistlicher Kampf. Jetzt in der Vergangenheit, sagt uns die Bibel, vor Grundlegung der Welt, hat Gott uns vorher erkannt. Das heisst, er hat dein Herz gesehen. Er hat gesehen, dass du mit deinem Herz nach ihm verlangst. Und er hat gesehen, dass du nicht dein eigener Gott sein willst. Weil Gott hat uns Freiheit geschenkt. Das heisst, jeder Mensch darf entscheiden, ob er sein eigener Gott sein will. Das heisst, ob sein Leben einfach um sich selber drehen soll. Gott unabhängig. Und das hat der Gott nach dem Sündenfall gesagt, denn der Mensch ist geworden wie unser einer. Der Mensch ist wie Gott geworden, natürlich nicht allmächtig, aber er hat die Möglichkeit, ähnlich wie Gott, das heisst, er kann Gott unabhängig werden. Weil er jetzt selber weiss, was gut und böse ist. Weil er jetzt selber kann entscheiden. Das ist eigentlich die Aufklärung. Der Mensch kann Gott unabhängig werden und er kann sich dafür entscheiden, nein, ich brauche keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott. Aber der Mensch kann sich auch dazu entscheiden, ich verzichte darauf, mein eigener Gott zu sein, sondern ich will, dass mein Leben sich um Gott dreht, wie Planeten sich um die Sonne drehen. Und diesen Lebensstil nennt die Bibel Anbetung. Wenn Gott in unserem Zentrum ist und sich alles um ihn dreht in unserem Leben, dann sind wir nicht Gott, sondern dann machen wir es so, wie sie die Offenbarung die Ältesten machen. Wir gehen auf die Knie und legen unsere Krone vor Gott niederlegen und beten ihn an. Und jetzt sagt uns die Bibel, also schon in der Ewigkeit, schon vor Grundlegung der Welt, hat Gott unser Herz durchschaut, bevor es überhaupt war. Und hat vorher erkannt, dass unser Herz eben ihn will zu unserem Gott machen und hat uns vorherbestimmt, dass er uns wird berufen, das heisst, dass er sich uns wird offenbaren. Dann in der Gegenwart ist unser Herz natürlich auch gefragt und das immer im geistlichen Kampf. Und in der Zukunft ist unser Herz auch gefragt, da wird der geistliche Kampf vorbei sein und jede Versuchung wird beendet sein und dann ist einfach ganz klar, Gott ist unser Lebenszentrum, er ist unser Licht. Das braucht nicht einmal mehr eine Sonne, weil er unsere Sonne ist. Jetzt kann man die Felder füllen mit dem, was eben im Römer 8, 28 bis 30 steht. Also Gott hat uns vorher erkannt und vorher bestimmt vor Grundlegung der Welt. Und jetzt in dieser Welt hat er uns berufen, gerechtfertigt und verherrlicht. Jetzt denkst du vielleicht, nein, nein, ich bin noch nicht verherrlicht. Das kommt dann allweg erst. Aber es gibt eben ein Verherrlicht, es gibt eine Herrlichkeit in dieser Welt, die Gott uns schenkt. Und es gibt eine vollkommene Herrlichkeit, die erst noch auf uns wartet. Und ich behaupte, mit dem Verherrlicht, das in der Vergangenheit steht, ist eben die Herrlichkeit gemeint, die wir schon in dieser Welt haben. Und ich zeige das auf mit zwei Bibelversen. Johannes 17, 22 sagt Jesus, und die Herrlichkeit, Also er betet das dem himmlischen Vater. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, also der Apostel, uns Christen damit, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Das ist charakterliche Herrlichkeit, die durch den Geist Gottes, durch Heiligung, durch den Geist Gottes anerwachsen wird. Der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir uns charakterlich verändern, wenn er darf regieren, wenn Gott in unserem Zentrum ist. Und das bedeutet, dass wir fähig werden, eins zu sein. Also Einheit ist primär Charaktersache. Aber in der Regel wird, wenn die unter den Christen gestritten wird, eigentlich nicht zugegeben, dass es eine Charaktersache ist. Sondern dann streitet man über irgendeine Lehre oder über irgendwelche Melodien oder über irgendein Vorgehen. Aber eigentlich ist es Charaktersache. Und der zweite Bibelvers, der dazu passt, 2. Korinther 4,7. Wir haben aber diesen Schatz, eben der Geist Gottes in uns, in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft, eben der Heilige Geist in uns, von Gott sei und nicht aus uns. Also je mehr das klar ist, dass unser Gefäß irdisch ist, zerbrechlich ist, umso mehr kann man eben Gottes Geist in uns wahrnehmen, dass er uns seine Kraft schenkt und seine übernatürliche Herrlichkeit schenkt. Und dann auch in der Zukunft, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Das ist also eine Hoffnung, die sich auf die Ewigkeit bezieht. Aber wir haben schon jetzt eben Herrlichkeit bekommen und haben eine Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und da passt dazu Kolosser 1,27 das Geheimnis: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, das ist jetzt gegenwärtig, und die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist Zukunft. Also so verstehe ich Römer 8, 28 bis 30. Und jetzt wird klar, es geht ums Herz. Und in Sprüche 4, 23 heisst, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ihr merkt, es geht immer ums Herz. Gott braucht nicht unsere Intelligenz. Das hat er ja gemacht. Gott braucht nicht unsere Kraft. Das hat er ja gemacht. Gott braucht nicht unsere Genialität. Das hat er ja gemacht. Was er an uns sucht, ist ein Herz, das sich auf ihn ausrichtet. Und da gilt es in dem Provisorium, wo wir drin leben, wo wir Gegenwart nennen, unser Herz zu behüten. Weil das ist der entscheidende Punkt, um Gott zu erleben. Ich möchte da noch ein bisschen weitermachen, genau weitere Bibelsprüche, Bibelvers, die uns das aufzeigen, zum Beispiel bei der Berufung vom König David. Da sagt Gott zum Samuel, zum Prophet Samuel: Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen, auf das Aussehen von einem Bruder von David, und auf seinen hohen Wuchs. Weil das macht ja Gott. Das kann er locker machen. Gott sucht etwas anderes. Denn ich habe ihn verworfen. Also nicht verworfen, dass er in die Hölle kommt, sondern verworfen als König. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Das ist das, was schon in der Schule dauernd bewertet wird. Das ist das, was in der Ausbildung bewertet wird. Das ist das, was im Beruf bewertet wird. Das ist das, was überall bewertet wird. Auf das schauen die Menschen. Aber der Herr sieht auf das Herz. Ich finde, das ist eine wunderbare Nachricht. Er schaut auf unser Herz. Er will unser Herz. Das ist das, was er sucht. Und das hat er schon in der Ewigkeit gesucht. Bevor du gewesen bist, hat er schon dein Herz gesucht. Und in der Ewigkeit, in der Zukunft, wird er dein Herz wählen. Es geht ihm ums Herz. 1. Korinther 4, 5. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also Gott belohnt nicht unsere Genialität. Er belohnt nicht unser Können. Er belohnt das, was du aus deinem Herz heraus für ihn willst tun. Egal, ob es dir klingt oder nicht. Weil er auf deine Absichten schaut. Und er belohnt deine Absichten, die sich auf Gott zielen. Das gibt doch einfach Entspannung. Und es gibt doch einfach Entspannung, wenn wir uns bewusst werden, hey, dass ich Christ geworden bin, das war nicht meine Idee. Das ist Gottes Idee. Und weil es Gottes Idee ist, wird das auch klappen. Auch weiter klappen. Weil er hat sich etwas dabei gedacht, dass er mich gerufen hat. Es hängt nicht an meiner Fähigkeit ab, sondern er hat mich willen. Und ich preise ihn dafür. Und dann 1. Timotheus 1, 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das sind alles Dinge, die mit dem Herz zu haben. Gott schaut aufs Herz. Gott, ich habe das so geschrieben, Gott ging es immer um unser Herz. Also in der Vergangenheit ist es um unser Herz gegangen. Es geht ihm um unser Herz in der Gegenwart. Und es wird ihm immer um unser Herz gehen in der Zukunft. Es geht immer um unser Herz. Und darum sind unsere Herzen gefragt. Und jetzt komme ich in die Schlussschlaufe hinein. Psalm 62, hat er schon in der letzten Predigt gesagt, was ist? Aha! Meinst du, es ist langsam Zeit, oder wie? Leute. Psalm 62, 1 bis 3 ist ein Psalm von David. Und der David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. Meine Festung. Ich werde kaum wanken. Dann, ein bisschen später im gleichen Psalm, nur auf Gott vertraue still meine Seele. Das ist das Herz gemeint, oder? Denn von ihm kommt meine Hoffnung. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe und meine Festung. Ich werde nicht wanken. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Und alle Könige, ich bin da ein bisschen durchgegangen, die nachher gekommen sind, das nicht ganz alle, aber in der Regel einfach, sind gemessen worden an dem, wie sie sich verhalten haben in Bezug auf den König David. Und dort, wo ich so unterstrichen habe, da wird explizit das Herz genannt von David. Der David hat ein Herz gehabt, das für Gott getickt hat. Ein Herz gehabt, das Gott an erster Stelle gesetzt hat in seinem Leben. Ein Herz gehabt, das einfach Gottes Reich wollte, dass Gottes Reich kommen kann. Und das ist auch für uns das, was Römer 8, 28 bis 30 an Spuren der Vergangenheit uns weitergibt. Also, Gott hat dich gesehen schon lang, lang, lang. Voran. bevor du überhaupt existiert hast. Und ich weiss, es geht mir genau gleich, das sprengt unser Hirn. Das ist mir völlig klar. Das kann unsere Ratio nicht verstehen. Weil unser Verstand kann auch Ewigkeit nicht verstehen. Aber es ist so. Er hat dein Herz schon gesehen, bevor es überhaupt war. Er hat dich vorher bestimmt. Er hat es vorher erkannt und er hat dich vorher bestimmt. Und dann bist du in die Welt gekommen, dann hat er dich berufen. Er hat dich gerechtfertigt durch Jesus Christus und er hat dich verherrlicht mit seinem Heiligen Geist. Amen. Herr Jesus, wir sagen dir Danke in Ehrfurcht vor dem, was du vollbracht hast. Ja, wir können das alles nicht wirklich verstehen, weil wir Ewigkeit nicht verstehen können. Aber dein Geist Gottes in unserem Herz, der weiss das. Und der bezeugt das in unserem Herz. Und wir sagen dir Danke für die Liebe, die du für uns hast. Danke, dass es dir um unser Herz geht. Um unsere Person. Um unser Sein. Um das tiefste Innerste von uns. Das tut uns so gut. Und das gibt uns den Wert, den wir haben. Danke. Amen.